Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel ist mit einem klaren Verhandlungsmandat des Bundestags zum EU-Gipfel nach Brüssel gereist. Die Abgeordneten billigten am Nachmittag mit deutlicher Mehrheit eine Stärkung des Euro-Rettungsschirms. Merkel hatte vor der Abstimmung in einer Regierungserklärung noch einmal eindringlich um Zustimmung geworben. Insgesamt gab es 503 Ja-Stimmen, davon kamen 311 aus den Reihen der Koalition.
Die Kanzlermehrheit knapp geschafft, die Schlagkraft für den Rettungsschirm vervielfacht, die Opposition eingebunden. Besser hätte es aus ihrer Sicht kaum laufen können. Zuvor hatte Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung für die Zustimmung zum gestärkten Rettungsschirm geworben, trotz aller Risiken.
Wenn ich das Risiko für nicht vertretbar halte, dann darf ich es natürlich nicht eingehen. Wenn ich es aber nach Abwägung aller Argumente für und wider für vertretbar halten, dann muss ich es eingehen, auch wenn es ein Risiko ist. Das genau zeichnet politisches Handeln aus und unterscheidet es von anderem Handeln.
Der SPD ist die Zustimmung schwer gefallen. Zu spät seien viele Sätze der Kanzlerin gekommen. Aber die SPD nehme ihre Verantwortung für Europa wahr.
Das europäische Projekt steht auf der Kippe. Und deshalb ist das, was wir in Brüssel im Augenblick erleben, kein normales Gipfelgeschehen, sondern das ist Operation am offenen Herzen, und jeder vernünftige Mensch in Deutschland muss hoffen, dass diese Operation gelingt.
Mit seiner Grundsatzentscheidung hat der Bundestag heute festgelegt, dass Deutschland nicht mit mehr als 211 Milliarden haften wird und dass die Gläubiger massiv beteiligt werden sollen.
Der Deutsche Bundestag hat sich für das Primat der Politik entschieden. Das hat die Märkte beeindruckt. Sie sind nicht abgestürzt. Sondern wir haben mit der Parlamentsbeteiligung einen demokratischen Meilenstein gesetzt.
Der Regierung warfen die Grünen Verschleierungstaktik vor und fordern endlich eine Beteiligung der Banken an den Kosten ein.
Die Menschen erwarten nicht nur, dass man wegen der Bankenregulierung Ankündigungen macht, sondern sie erwarten, dass diese Ankündigungen in politische Handlungen umgesetzt werden.
Als einzige Fraktion hat die Linke nicht zugestimmt und bemängelt das Krisenmanagement der Regierung.
Sie haben ein Chaos verursacht, das eine Wirrnis organisiert, die alle überfordert. Ich behaupte das Parlament auch, ich behaupte auch die Medien und erst recht die Bevölkerung.
Die heutige Zustimmung von Grünen und SPD kommt übrigens unter Vorbehalt. Die Ergebnisse von Brüssel müssen anschließend wieder vom Parlament abgesegnet werden.
Die EU-Staats- und Regierungschefs unternehmen zur Stunde erneut einen Anlauf, die Schulden- und Bankenkrise in den Griff zu bekommen. Es ist das zweite Spitzentreffen innerhalb weniger Tage. Nach wie vor ist unklar, wie ein Schuldenerlass für Griechenland aussehen und mit welchen Instrumenten der Rettungsschirm effektiver gemacht werden soll.
Es ist wie immer, er schreitet voran, sie scheint den Kurs zu bestimmen. Wenn man Angela Merkel in diesen Tagen in Brüssel beobachtet, hat man den Eindruck, dass es dem Euro so schlecht nicht gehen kann. Merkel wirkt trotz Krise aufgeräumt, gut aufgelegt und gesprächsbereit.
Die Arbeit ist noch nicht getan, aber ich glaube, alle reisen heute hier mit dem Ziel an, auf jeden Fall ein ganzes Stück weiterzukommen.
Schwer wie die Lasten des Herkules liegt die Griechenland-Krise aber auf ihren Schultern. Über Nacht wollen sie Athen mehr als 50% der Schulden streichen, den Rettungsschirm mit über 1 Billion Euro Kapazität stärken, die Banken vor Zahlungsausfällen sichern und überschuldete Euro-Länder zur Raison bringen. Da kommen auch solchen Teilnehmern Zweifel, die nicht zum Euro-Raum gehören. Es ist alles sehr kompliziert. Es werden riesige Vermögen verloren gehen. Da müssen wir wirklich Acht geben. Es ist in jedem Fall besser, dass wir solide vorgehen, anstatt zu übereilt. Alle Augen richten sich heute auf Italiens Regierungschef Berlusconi. Denn die Frage, ob der Euro noch zu retten ist, hängt nach Griechenland jetzt davon ab, ob er überhaupt noch die Autorität besitzt, sein Land zu reformieren. Kein leichter Start also in die Verhandlungen, kaum einer wagt eine Prognose.
Wenn ich nicht zuversichtlich wäre, würde ich längst nicht mehr kommen. Wenn ich völlig beruhigt wäre, wäre ich nicht schon hier.
Nur so viel scheint sicher. Es wird mal wieder eine lange Brüsseler Nacht.
Zu den Verhandlungen über einen Schuldenerlass für Griechenland und eine Beteiligung privater Gläubiger, jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Die spannende Frage dieses Gipfels ist nicht in Milliarden zu beantworten. Die spannende Frage lautet, ist die Politik nach 2 Jahren Krisenmanagement überhaupt noch in der Lage, etwas zu erreichen? Griechenland braucht 100 Milliarden Schuldenerlass, um wieder einigermaßen auf die Füße zu kommen. Aber zu diesem Erlass ist der Kreis der privaten Anleger bisher nicht bereit. Zum Teil könnten sie das auch nicht tragen. Aber was dann? Soll man sie zwingen per Staatspleite mit all den schädlichen Folgen, die das hätte? Oder soll wieder der Steuerzahler einspringen über den Rettungsschirm? Und wie lange kann er das eigentlich noch? Immer wieder zeigt sich, dass es eigentlich nur einen Weg gibt, der nach vorne führt. Nämlich die Regierungen müssen anfangen, ihren Laden endlich wieder in Ordnung zu bringen. Italien ist nach internationalem Druck offenbar dazu bereit. Ministerpräsident Berlusconi hat seinen Kollegen einen Brief geschrieben, in dem er nicht nur zahlreiche Maßnahmen ankündigt, sondern sie auch mit einem Zeitplan versieht. Das ist etwas. Und wenn man darauf bauen könnte, dann wäre das ein Zeichen der Hoffnung. Zurück nach Hamburg.
Verteidigungsminister de Maizière hat sein Konzept für die künftige Aufstellung der Bundeswehr präsentiert. Von den mehr als 300 Standorten sollen 31 geschlossen werden. In mehr als 90 Standorten wird die Zahl der Posten drastisch gekürzt. Insgesamt soll die Truppenstärke um rund ein Drittel sinken. Ziel der Reform ist es, die Bundeswehr zu einer kleineren Freiwilligenarmee umzubauen, die stärker auf Auslandseinsätze ausgerichtet ist.
Ausrangiertes Kriegsgerät in der Luftwaffenkaserne im rheinland-pfälzischen Birkenfeld. Erinnerungen an Zeiten, als die Bundeswehr noch groß war und es jede Menge Kasernen gab. Doch in Birkenfeld ist nun Zapfenstreich endgültig. So steht es im Standortkonzept, das der Verteidigungsminister heute vorstellte. Thomas de Maizière weiß, dass er es nicht allen recht machen kann.
Für die Bevölkerung in den Regionen ist oft der einzig verbliebene Bundeswehrstandort in wirtschaftsschwachen Gebieten eine Überlebenschance. Für viele Soldaten ist es genau umgekehrt. Sie wollen da nicht hin. Da einen Ausgleich zu finden, ist schwierig.
Insgesamt werden 31 Standorte ganz dicht gemacht. Schleswig-Holstein ist mit 8 Standortschließungen besonders betroffen. In Rheinland-Pfalz fallen 5 Standorte weg, in Baden-Württemberg 4, jeweils 3 in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern. 2 in Nordrhein-Westfalen und je einer in Thüringen, Sachsen und Hessen. Den Grünen erscheint das verdächtig wenig.
Dass die Bundeswehr um etwa ein Drittel verkleinert wird, die Zahl der Standorte, die geschlossen werden, aber deutlich unter 10% liegt, das passt nicht zusammen.
Und tatsächlich werden Dutzende weiterer Standorte deutlich verkleinert, teils von mehreren hundert auf nur eine Handvoll Dienstposten. Die betroffenen Kommunen, meist in strukturschwachen Regionen, sehen das Konzept mit Sorge.
Ein sehr dramatischer Eingriff mit großen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auch auf die wirtschaftliche Situation. Aus dem Grund fordern wir unbedingt Ausgleichsmaßnahmen für Gemeinden, die von Standortschließungen oder Verkleinerungen betroffen sind.
Der Verteidigungsminister betont, seine Entscheidungen basierten auf rein funktionalen Erwägungen, also der Frage nach militärischem Nutzen und wirtschaftlichem Sinn eines Standortes. Die Soldaten fragen sich indes, wo sie künftig Dienst tun werden.
Es ist auch schwierig für die Familie und die ganzen Angehörigen zu wissen, da diese Ungewissheit eben einfach weitergeht. Man weiß eben nicht, wie es weitergeht, wann es weitergeht.
Bis Jahresende soll darüber mit jedem in der Armee gesprochen werden, kündigte der Minister an. Das Standortkonzept ist ein Balanceakt. Denn neben sachlichen Erwägungen ging es dem Verteidigungsminister auch darum, die Bundeswehr in der Fläche präsent zu halten. Der Preis dafür erscheint vielen Militärs als zu hoch. Sie befürchten einen Flickenteppich aus zu vielen und zu kleinen Standorten.
Mehr zur Bundeswehrreform gibt es unter tagesschau.de, darunter eine Auflistung, welche Standorte genau geschlossen oder abgespeckt werden sollen. Die NATO hat ihre endgültige Entscheidung über das Ende des Libyen-Einsatzes auf kommenden Freitag vertagt. Der libysche Übergangsrat hatte nach Medienberichten das Bündnis gebeten, die Mission zumindest einen weiteren Monat fortzusetzen. Nach dem Tod von Machthaber Gaddafi wollte die Militärallianz ursprünglich den Einsatz bis zum 31. Oktober beenden. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei hat die Regierung in Ankara nun doch internationale Hilfe angefordert. Ministerpräsident Erdogan hatte dies zunächst abgelehnt. Die Bundesregierung kündigte Soforthilfe in Höhe von 360.000 Euro an. Die Zahl der Toten stieg mittlerweile auf 461. Es werden weitere Opfer befürchtet. Die Arbeit der Retter wird durch winterliche Temperaturen und Nachbeben erschwert.
Die Retter können es selbst kaum glauben. Die 27-jährige Lehrerin unter den Trümmern, sie lebt. 67 Stunden nach dem Beben. Das war heute Morgen in Erdzisch. Seitdem bleiben diese guten Nachrichten aus und die Rettungskräfte haben kaum noch Hoffnung, weitere Überlebende zu finden. Die Arbeit der Helfer konzentriert sich zunehmend auf die Versorgung der Einwohner. Hier gibt es immer noch große Probleme. Vor allem auf dem Land ist kaum Hilfe angekommen. Viele Familien haben immer noch keine Zelte. Es reicht alles nicht aus. Wir haben keine Kleidung. Wir versuchen irgendwie, uns selbst zu helfen. Die Türkei will nun doch Hilfe aus dem Ausland annehmen. Vor allem Notunterkünfte würden dringend benötigt. 30 Länder haben Unterstützung angeboten. Deutschland liefert Decken, Zelte und Heizungen. Bei der Koordinierung der Hilfsaktionen kurz nach dem Erdbeben gestand die türkische Regierung heute eigene Fehler ein. In den ersten 24 Stunden waren wir nicht erfolgreich. Aber das kann überall auf der Welt bei solchen Katastrophen passieren. Inzwischen liefen die Hilfseinsätze kontrolliert, so Erdogan. Heute versprach er, die Stadt Van schon in kurzer Zeit wieder komplett aufbauen zu wollen.
Im Nordwesten Italiens sind bei schweren Unwettern mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Weitere werden noch vermisst. Heftige Regenfälle in der Toskana und in Ligurien ließen seit gestern Nachmittag mehrere Flüsse über die Ufer treten. Brücken wurden fortgerissen, Häuser stürzten ein. Nach zahlreichen Erdrutschen sind zudem Straßen- und Zugverbindungen unterbrochen. Die Bergungsarbeiten werden durch den andauernden Regen behindert.
Nach Berechnungen der Vereinten Nationen wird am kommenden Montag die Marke von 7 Milliarden Menschen auf der Erde erreicht. Die Welt stehe vor den Herausforderungen einer sich global verändernden Altersstruktur, hieß es bei der Vorstellung des Weltbevölkerungsberichtes. Schon jetzt seien in einigen Ländern bis zu 60% der Bevölkerung jünger als 25. Gleichzeitig werde weltweit die Zahl der Menschen über 60 Jahre weiter steigen, von heute 893 Millionen auf 2,4 Milliarden in der Mitte des Jahrhunderts. Auch in Deutschland öffnet sich die Schere zwischen Jung und Alt immer weiter. In ihrem Demografiebericht geht die Bundesregierung davon aus, dass die Zahl der Einwohner von derzeit 81,7 auf nur noch 65 Millionen im Jahr 2060 sinken wird. Jeder Dritte wird dann älter als 65 Jahre sein. 50 Jahre ist es her, dass sich viele türkische Arbeitskräfte auf den Weg nach Deutschland machten. Ermöglicht wurde dies durch das 1961 unterzeichnete deutsch-türkische Anwerbeabkommen. In Erinnerung daran ist heute in Istanbul ein Sonderzug mit Politikern und Migranten der ersten Generation gestartet, der pünktlich zum Jubiläum am Sonntag in Deutschland eintreffen soll. Hier leben inzwischen etwa 2,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln.
Sie nennen ihn den deutschen Zug und er fährt dieselbe Strecke wie vor 50 Jahren über Belgrad nach München. Und Ömer Yildirim war einer der ersten türkischen Gastarbeiter. Aus einem Dorf bei Ankara ist er Anfang der 60er Jahre nach Köln gefahren.
Ein paar Jahre da bleiben, etwas sparen, dann zurückkommen. Aber ich will deine Frau dahin bringen, Kinder geboren, Kinderschule, alle wachsen dahin. Kinder will nicht hier zurückkommen. Dann Kinder nicht kommen, dann ich auch da bleiben.
Die Männer und Frauen, die damals in die Fremde aufbrachen, hatten eine lange, unbequeme, beschwerliche Reise vor sich. Keine Liegewagen, überfüllte Züge und die Ungewissheit, was sie erwartet. Heute sind sich die beiden Länder näher gekommen und Deutschland hat das Wirtschaftswunder auch seinen Gastarbeitern zu verdanken, die länger blieben als zuerst geplant. Und manchmal hat die Integration vorbildlich geklappt. Jedes Tor, das Mesut Özil schießt, ist ein Tor gegen Rassismus und Ausgrenzung und für die Annäherung zwischen unseren Völkern. Ein Rap in 2 Sprachen. Die Enkel- und Urenkelkinder der ersten Gastarbeiter sind längst fester Bestandteil in der deutschen Gesellschaft geworden. Ömer Yildirim wird noch einmal die Strecke mit dem Zug nach Deutschland fahren, genau wie in den 60er Jahren. Doch heute im bequemen Liegewagen.
Die Lottozahlen 15, 30, 33, 34, 37, 38, Zusatzzahl 47, Superzahl 5, die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 1, 3, 7, 1, 9, 6, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 7, 5, 8, 2, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. Oktober.
Dem Osten Deutschlands bringen die Wolken eines Tiefausläufers heute Nacht noch Regen. Morgen bestimmt dann im ganzen Land wieder hoher Luftdruck das Wetter mit einer Mischung aus Sonne und teilweise zähen Nebelfeldern. Von Rügen bis nach Südostbayern fällt heute Nacht zunächst noch Regen, aber auch dort klart es später zum Teil auf und es bilden sich, wie schon im übrigen Land, Nebel- oder Hochnebelfelder. Die lösen sich morgen nur langsam auf. Vor allem im Osten und Süden können sie sich teilweise den ganzen Tag halten. Richtung Norden und Westen gibt es allerdings Regionen, in denen sich die Sonne zwischen Nebel und Wolken häufiger blicken lässt. Der Wind weht schwach bis mäßig an den Küsten, auch frisch aus Südost bis Ost. Am Alpenrand heute Nacht leichter Frost, in der Lausitz bis plus 9 Grad. Im Westen morgen bei Sonne milde 17 Grad, im Dauernebel örtlich nur einstellige Werte. An dieser ruhigen und milden Herbstmischung aus langanhaltendem Nebel und Sonnenschein ändert sich zunächst wenig. Am Wochenende tauchen im Norden teilweise dichte Wolken mit etwas Regen auf.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr mit Karin Mioska. Darin EU-Gipfel in Brüssel, die schwierigen Verhandlungen zur Euro-Rettung und Zapfenstreich bei der Bundeswehr, Kritik an den geplanten Standortschließungen.